liebe Mitglieder von Power and Pace, ein ganz herzliches Willkommen zum heutigen Briefing. Ich darf euch die Lage hier ganz kurz schildern. Ich sitze tiefenentspannt an meinem Schreibtisch, habe mich in den letzten Tagen natürlich um eure Trainingspläne gekümmert, damit ihr die auch alle zur Verfügung habt für den Monat Juni. Und natürlich auch schon, so viel darf ich verraten, über all das, was dann so nach dem Juni passiert. Dazu werde ich euch gleich noch ein bisschen mehr berichten. Gleichzeitig muss ich auch sagen, das ist auch immer ehrlich gesagt ein ziemlich besonderes Gefühl, wenn man dann so den Trainingsplan hat oder den Monat, wo ja entweder für die allermeisten von euch vermutlich auch so eine Art Hauptwettkampf stattfindet, oder aber ihr auch noch in der Phase seid, wo ihr jetzt irgendwie, wo der Hauptwettkampf noch naht und wir haben hier so eine Hochtrainingsphase. Also ich finde, so ein Juni ist ja dann doch durchaus ein sehr besonderer Monat und ich freue mich deswegen über das heutige Briefing. Ich habe eine lange Liste mitgebracht an Dingen, die ich euch gerne einmal vermitteln wollen würde. Und so wie ihr das gewöhnt seid, fangen wir erstmal ganz pragmatisch an mit so ein paar harten Fakten, die wir schaffen wollen. Zum einen folgendes. Also, das Juni-Training findet ihr selbstverständlich jetzt online in eurer Trainingsplan-Bibliothek. Wie ihr das aus den Vormonaten aller Voraussicht nach gewohnt seid, steht der aktuelle Monat, nämlich Juni, in großen Lettern vor dem Trainingsplan. So. Und es ist auch so, dass ihr auch für den Juni wieder alle Trainingspläne zur Verfügung gestellt bekommt, die ihr in eurer Kategorie, die es da überhaupt gibt. Ja, also wenn ihr der Kategorie Allrounder angehört, dann findet ihr aktuell ungefähr, ich muss überschlagen, 22 Trainingspläne, glaube ich, bei denen Juni vorne vorsteht. Und für euch ist wieder das gleiche Prinzip, es steht da Juni. Dann kommt die Jahreszahl, der Monat und der Tag. Das sind entsprechend die Zahlen, die euch andeuten, wann euer Hauptwettkampf oder jetzt der Wettkampf, auf den ihr euch gerade akut vorbereitet, stattfindet. Wenn ihr also am 7. Juli in Rot an den Start geht, dann ist die Bezeichnung eures Trainingsplans Juni für den aktuellen Trainingsmonat 2024 minus 07 minus 07 und die erste 07 ist der Monat und die zweite 07 der Tag. Und dann achtet ihr bitte noch darauf in der jeweiligen Kategorie, dass ihr auch den richtigen Trainingsplan entweder für eine Langdistanz, eine Mitteldistanz oder für olympische bzw. Sprintdistanzen rauszieht und dann habt ihr alles richtig gemacht. Genau. Der Juni geht über 5 Wochen. So viel darf ich euch sagen. Der beginnt, der erste Trainingstag des Junis ist der 3. Juni, der Tag nach dem Ironman in Hamburg. Und der letzte Trainingstag ist dann wahrhaftig der 7.7. Also hat natürlich auch ein bisschen strategische Gründe, dass man da einen Großteil der Hauptwettkämpfe schon mit diesem Juni jetzt gerade einfasst. Genau. Und deswegen geht das Ganze über 5 Wochen. Solltet ihr in irgendeiner Form einen Vorbereitungswettkampf noch anstehen haben oder ein Trainingslager planen, dann verweise ich einmal ganz kurz auf die Spezialisierungspläne für die akute Wettkampfvorbereitung, für die Vorbereitungswettkämpfe, die ihr dann gerne auswählen könnt oder auch für die Trainingslagerpläne, die ihr gerne auswählen könnt. Wenn ihr, und dann gratuliere ich euch natürlich herzlich, euren Hauptwettkampf gegebenenfalls schon hinter euch habt, so zum Beispiel mit dem Ironman in Hamburg, auch euch habe ich nicht vergessen, sondern für euch wäre das jetzt der passende Moment, in dem ihr euch und natürlich für jeden anderen, der einen Wettkampf schon hinter sich hat und sagt, hey, ich habe da durchaus schon ein sehr belastendes Ereignis hinter mir. Ich will mal die nächsten 3-4 Wochen ein bisschen entspannter angehen, bevor ich dann, weiß ich nicht, mit meiner Hawaii-Quali, die ich mir in Hamburg geholt habe, mich auf Kona oder Nizza vorbereite. Ja, die Hawaii-Quali für Nizza, das ist natürlich auch, da merkt man, da sind noch alte Muster durchaus ein bisschen drin. Ihr verzeiht mir das. Für alle die, die schon einen Wettkampf gemacht haben, gibt es die Pläne Recovery und Wiedereinstieg. Und die sind dafür da, dass ihr als erstes mal ein paar lockere Tage im Sinne der aktiven Erholung habt, der Plan euch dann aber gleichzeitig auch wieder so ein kleines bisschen anleitet, um langsam aber sicher in ein geregeltes Training wieder einzusteigen. Je nach Wettkampflänge, die ihr absolviert habt, entscheidet sich die Dauer dieses Trainingsplans. Ja, also wenn das eine Langdistanz gewesen ist, dann macht es sicherlich total viel Sinn, auch sich erstmal sehr viel Zeit einzuräumen für Recovery und dann den Wiedereinstieg. Und deswegen kann ich sagen, dass, ich muss mal gerade schauen, Recovery und Wiedereinstieg zum Beispiel nach einer langen Distanz gibt es natürlich dann auch wieder für Finisher und für Qualifier jeweils 4 Wochen lang ist. Recovery und Wiedereinstieg zum Beispiel für die Mitteldistanz, für Allrounder, Champions, Finisher und Qualifier sind entsprechend 2 Wochen lang, ja. Und die nehmt ihr und die könnt ihr auch direkt für den Tag nach eurem Wettkampf einsetzen. Dann bitte seid nicht überrascht, wenn da am Dienstag gegebenenfalls nicht ein klassischer Trainingstag drin steht, sondern wenn wir mal sagen, nach dem Ironman in Hamburg, ich bleibe jetzt kurz beim Beispiel, legen wir mal ein paar Tage die Füße hoch und dann fangen wir mal irgendwann ganz langsam wieder an und die ersten 2 Wochen ist das immer noch ganz, ganz viel aktive Erholung und irgendwann bringen wir mal wieder so ein bisschen Struktur rein, weil wir dann ja vielleicht doch noch den Sommer zum Trainieren nutzen wollen und so weiter. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr da in jedem Falle versorgt seid. Würde also rein technisch auch bedeuten, wenn ihr am 2.6. gestartet seid in Hamburg, dann hättet ihr da einen Plan über 4 Wochen für Recovery und Wiedereinstieg. Und dann darf ich euch sagen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eigentlich ja schon fast in 3 verschiedene Richtungen zu gehen. Richtung 1, ihr habt vielleicht irgendwann noch einen anderen anstehenden Wettkampf und nehmt euch in eurer Kategorie den Spezialisierungsplan, ich bleibe wieder beim Beispiel, zum Beispiel auf den Ironman in Nizza oder die Ironman WM in Nizza oder die Ironman WM auf Hawaii, aber natürlich auch für alles andere, ja. Es muss jetzt auch nicht immer eine WM sein, sondern wenn ihr sagt, hey, ich habe einfach nochmal Bock, weiß ich nicht, die Challenge in Pagera zu machen im Oktober oder ich möchte noch was auch immer was für einen Triathlon machen irgendwo in der 2. Jahreshälfte, dann solltet ihr passende Spezialisierungspläne dafür finden. Soweit, so gut. Gleichzeitig werdet ihr im Juli auch einen Plan an die Hand bekommen, der als Option natürlich, der analog zu dem Plan gebaut ist, den ihr dann auch im Printmagazin in etwa findet. Und zwar geht es da einfach so ein bisschen darum, dass wenn man seinen Hauptwettkampf hinter sich hat, dass man ja so ein bisschen in der allgemeinen Bewegung bleibt, sage ich jetzt mal. Also das ist dann so, wo man sagen würde, der Plan hat jetzt nicht das konkrete Ziel. Man hat jetzt, ich sag's mal ganz neudeutsch, irgendwie performance-technisch nicht unbedingt die Bewandtnis, dieses Jahr nochmal zu peaken. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie nochmal an einem Tag X unseren 2. Hauptwettkampf des Jahres haben. Aber wir freuen uns über eine gesunde Struktur. Wir wollen den Sommer mit ein bisschen sportlichem Training irgendwie verbringen, um natürlich auch nicht die ganze erarbeitete Leistungsfähigkeit jetzt irgendwie wieder zu verlieren. Und sobald dann der Startschuss für die neue Saison erfolgt in Richtung Oktober, sind wir dann auch irgendwie halbwegs gut vorbereitet und haben jetzt nicht die letzten 3 Monate uns gar nicht bewegt und kämpfen mit den klassischen Anfangs-WWchen, die man dann so hat und gehen da irgendwie vielleicht ein Verletzungsrisiko ein. Genau, das ist Weg 2. Weg 3, und der wird neu dazukommen. Wie alle, die ihr schon im letzten Jahr dabei seid, das kennen, werde ich euch im Juli Trainingspläne zur Verfügung stellen. Solltet ihr die Idee haben, euch nochmal auf einen Marathon vorzubereiten oder auf einen Halbmarathon oder auch, und das wollen wir nicht vergessen, auf einen flotten Zehner. Also wenn ihr einfach sagt, hey, ich möchte in der 2. Saisonhälfte jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie das klassische Triathlon-Training als Schwerpunkt verfolgen, aber ich habe Bock, fit zu bleiben. Ich will vielleicht nochmal irgendeine Form von Laufwettkampf einstreuen oder auch ohne vielleicht das Einstreuen eines Laufwettkampfs habe ich Bock, an meiner Laufform zu arbeiten. Dann sind diese gezielten Marathonpläne etwas, an die ihr euch in jedem Falle richten könnt, ja, und hättet da dann passende Spezialisierungspläne. Auch die wird es wieder in 2 verschiedenen Formen geben. Einmal als reine Lauftrainingspläne im Sinne einer Marathonvorbereitung oder Halbmarathon oder 10 Kilometer Vorbereitung oder auch als Laufvorbereitungspläne, die aber auch noch ein Stück weit Schwimmen und Radfahren beinhalten. Letzteres ist dann aber auf jeden Fall untergeordnet, ja, also das sind dann wirklich Pläne, bei denen das Laufen auf jeden Fall im Fokus steht und das Radfahren und das Schwimmen einfach, ja, angenehme Abwechslung und Nebenbeschäftigungen sind, aber jetzt nicht unbedingt dazu dienen, um sich auf einen Radmarathon oder einen Schwimmwettkampf vorzubereiten. Genau. Super. Ich darf auch da vorwegnehmen, die Pläne werden natürlich auch wieder so sein, dass die sich auf ein Laufevent im Herbst vorbereiten. Und die werden dann, wie ihr das jetzt gerade von den Triathlon-Rennen auch kennt, so klassische Vorbereitungsdatums haben, auf die abzielen. Also angefangen, ja, immer ja schon klassisch so im Bereich, ich glaube, so eines der ersten Rennen ist dann doch eher der München-Marathon zu den letzteren, oder auch der München-Halbmarathon, und zu den letzteren Zielen zählt dann sowas wie der Marathon in Frankfurt, der, wenn ich nicht falsch bin, ja dann doch auch eher Richtung Ende Oktober liegt, glaube ich. Also lange Rede, kurzer Sinn, ausreichende Laufevents im September und Oktober, sodass ihr da auf jeden Fall einen passenden Vorbereitungsplan rauspicken könnt. Ja, das war eigentlich so mein Teil zum Thema Technik, in Anführungsstrichen, strategische Planung eurer Rahmenplanung für die weitere Saison, für die zweite Saisonhälfte, alles, was dazugehört. Klar ist natürlich auch, ich will euch noch durchaus so ein paar Punkte mit auf den Weg geben, die mir für alle die wichtig sind, die entweder jetzt schon im Juni ihren Hauptwettkampf haben oder dann vielleicht, also Juni, Trainingsplan, da gehört jetzt der Juli mit zu, ne? Der 7.7. ist ja sogar schon mit drin. Und es kommt dann natürlich Schlag auf Schlag, also es geht dann ja im Juli weiter mit irgendwie diversen anderen Rennen, die dann noch gemacht werden. Und deswegen bezieht euch da bitte mit ein, ja, wenn ich jetzt sage im Juni, dann meine ich alles, was jetzt irgendwie so in der Hauptsaison liegt. Und ich habe mir einfach mal drei Punkte aufgeschrieben, die mir durchaus nochmal wichtig sind, im Briefing euch rüberzugeben. Das ist einmal das Thema Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsversorgung, kommen wir gleich zu. Dann ist das Thema Material und dann ist das Thema Rennwoche bzw. Vorbelastung. Ich darf da immer drauf verweisen, wir haben hier auf dem gleichen Podcast-Kanal schon wahnsinnig viele Folgen gehabt, die sich auch im teilweise entfernteren, teilweise im nahen um genau solche Themen drehen. Also worauf man denn achten sollte beim Thema Material, was man jetzt bitte nicht noch verkehrt machen sollte und so weiter und so fort. Deswegen erhaltet ihr hier von mir einen kurzen Abriss für das Briefing. Und gleichzeitig, wie gesagt, schaut euch den Kanal an, schaut euch auch die Infos auf powerandpace.de an. Da sind eine Menge Sachen, die ihr da einfach auch noch loswerden könnt. Es gibt natürlich auch noch ein Live-Q&A im Juno, bei dem ihr dann noch so finale Fragen gerne einbringen könnt, die ich dann bestmöglich versuche für euch zu beantworten. Und dann seid ihr gut vorbereitet. Kommen wir zum Thema. Kohlenhydratzufuhr und Flüssigkeitshaushalt. So, das sind ja erstmal zwei Dinge, da müssen wir schon mal ganz klar sagen, die sind elementar für den Wettkampferfolg am Wettkampftag. Und da ist es häufig so, dass wenn wir über die Kohlenhydratzufuhr sprechen, ja, dann ist ja da die Wissenschaft mittlerweile so weit, dass wir über eine relativ präzise Zusammensetzung der Arten der Kohlenhydrate sprechen. Also wie das Verhältnis sein soll von Glucose zu Fructose, ob nicht Isomaltulose wieder eine Alternative ist und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist durchaus schon sehr häufig durchdekliniert worden. Wir haben auch schon, es gibt eine Menge Studien dazu, die sich fragen, ob nicht vielleicht 120 Gramm Zufuhr besser ist als 90 Gramm Zufuhr an Kohlenhydraten in der Stunde und so weiter und so fort. Und darüber schlagen sich ja manchmal auch so ein bisschen die Informationen. Ich möchte für euch die wichtigsten rausarbeiten. Erstens, es macht durchaus Sinn, auf multitransportable Kohlenhydrate zu setzen. Will sagen, ein Mischverhältnis zu haben, zum Beispiel von Glucose und Fructose, die ihr mittlerweile wahrscheinlich standardmäßig in fast jedem Gel zum Beispiel vorfinden werdet, weil den Herstellern das soweit klar ist. Ich habe aber da folgende Bitte. Probiert das vorher unbedingt aus. Ihr findet eine Menge Trainingseinheiten in eurem Trainingsplan, die darauf abzielen, wo Energieaufnahme explizit beschrieben ist, wo es auch um Mengenverhältnisse geht, die man da ausprobiert. Und schaut bitte für euch nach der passenden Menge, bei der ihr euch wohlfühlt, keine Magen-Darm-Probleme bekommt. Und achtet bitte auch sensibel darauf, ob das mit dieser durchaus hohen Fructosezufuhr in diesem Mischverhältnis gut funktioniert. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ja, die Wissenschaft sagt, das kann sehr gut klappen, aber meine leicht anekdotische Evidenz sieht so aus, dass ich durchaus immer wieder das Gefühl habt, dass diese sehr hohe Fructosekonzentration in diesen Gels auch manchmal Anlass dafür sein kann, dass da eben Magen-Darm-Probleme auftauchen. Deswegen probiert es aus, guckt, ob es euch taugt, setzt im Zweifelsfall auch auf Gels, die nicht ganz so eine große Fructosekonzentration haben. Also es ist garantiert dreimal besser, am Ende des Tages lieber 75 oder 80 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde aufzunehmen und dabei im Zweifelsfall noch ein in Anführungsstrichen altmodisches Mischverhältnis aus Glucose, Fructose von 2:1 zu haben, als 90 Gramm aufzunehmen mit einem Mischverhältnis von 1:0,8 in puncto Glucose, Fructose, also einen deutlich höheren Fructoseanteil, wenn ihr Gefahr lauft, den nicht vertragen zu können. Ja, also lieber da auf Nummer sicher gehen und dann die Kohlenhydratmengen aufnehmen, die euch taugen. Ganz entscheidender zweiter Punkt, mehr ist auf keinen Fall besser. Ja, ich lese immer häufiger von, man hat mittlerweile so manchmal auch bei Profiathleten Feedbacks das Gefühl, man muss sich jetzt überbieten, wie viele Kohlenhydrate man in der Stunde aufnehmen kann und je mehr, desto besser, so nach dem Motto. Ich habe noch ein passendes Gespräch gehabt mit einem Athleten nach dem Ironman in Texas, den ich nicht kannte, aber der von mir eine Einschätzung brauchte oder haben wollte, freundlicherweise, beim anschließenden Bankett und mich gefragt hat, woran es denn liegen kann, dass seine Laufleistung am Ende so schlecht war. Und es hat ungefähr 90 Sekunden gedauert, weil es war der Klassiker, um herauszufinden, dass der sich überfressen hat. Ich sage es mal genauso, wie es ist. Ein Athlet mit einer Körpergröße und einem Körpergewicht von ungefähr 68 Kilo, ja, der mir erzählt hat, dass er 160 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen wollte im Rennen. Und meine einzige Nachfrage ist gewesen, ob er Richtung Ende des Radfahrens das Gefühl hatte, dass er Hunger hat. Hat er gesagt, ja, auf jeden Fall, tierischen Hunger hat er gehabt. Habe ich gesagt, das ist der Klassiker. Wenn man es schafft, quasi sich zu überfressen, den Magen-Darm-Trakt so zu überfordern, dass der irgendwann die Arbeit einstellt und da quasi aufgrund der Überfüllung nichts mehr aufnimmt, und man einfach diese 150 Gramm Kohlenhydrate, entweder kommen sie oben raus oder unten, je nachdem, irgendwann wird der Moment kommen, also und dann natürlich in unverarbeiteter Form. Und da kann man sich sicher sein, das hilft dann überhaupt nicht bei der Leistung. Und das war, da wette ich Brief und Siegel drauf, in dem Falle genau die Situation, weswegen derjenige dann einfach einen sehr, sehr schlechten Marathon gelaufen ist und da überhaupt keine Leistung bringen konnte. Ja? Dieses Überdosieren an Kohlenhydraten, da bitte unbedingt drauf achten. Ja? Ich darf es nochmal sagen. Auch die Studienlage zeigt, dass, könnt ihr euch einen schönen Junk Miles Podcast zu anhören, da geht es explizit um die Studie, die 90 und 120 Gramm vergleicht und die zeigt schon sehr deutlich, dass der Mehrwert bei 120 Gramm Aufnahme nicht gegeben ist. Weil am Ende des Tages müssen wir uns immer auf Folgendes besinnen. Entscheidend ist nicht, ob wir Magen-Darm-Probleme bekommen, sondern entscheidend ist die Menge, die wir oxidieren können von den Kohlenhydraten, die wir aufnehmen. Wenn ich euch frage, wie die Menge ist, die ihr oxidieren könnt, dann werdet ihr die Hände heben, weil niemand von euch das jemals wahrhaftig rausgefunden hat, wie man Kohlenhydrate oxidiert, ja, und wie man messen kann, ob man die jetzt wirklich in der Muskulatur verarbeitet hat, ja oder nein. Und das liegt nicht an euch, das will ich euch klar sagen, sondern das liegt einfach schlicht daran, dass wir da auch in der Wissenschaft und dann in der Übertragung in die Sportpraxis einfach noch eine Wissenslücke haben. Wir versuchen, die zu schließen. Das dauert aber. Ich kann aber jetzt schon ungefähr sagen, was die Lösung ist. Die Lösung wird nämlich sein, dass die Antwort ist, es ist immer sehr individuell. Ja? Und das wird dabei rauskommen. Und da wir das aktuell nicht wissen, wie das für den Einzelnen individuell aussieht, geht bitte auf Nummer sicher. Also, haltet euch vor Augen, dass so in etwa sowas wie 80, 90 Gramm sicherlich schon eine gute Aufnahme an Kohlenhydraten in Gramm pro Stunde ist. Je kleiner und leichter man ist, desto tendenziell weniger. Je schwerer und größer man ist, desto tendenziell etwas mehr. Ja, also wenn ihr eher 90 oder 100 Kilo wiegt, weil ihr vielleicht 2 Meter groß seid, dann versucht es auch gerne mit 110 oder 120 Gramm oder 130 Gramm. Das kann alles funktionieren. Ja, aber achtet halt entsprechend auf die Punkte, die ich gerade genannt habe. So, was dabei sehr viele vergessen ist, dass wir uns in puncto Kohlenhydrate rund um den Wettkampf immer ausschließlich darüber unterhalten, was wir während des Rennens zuführen. Ja, und ob das jetzt 90 oder 100 oder 80 Gramm sind, ich darf nochmal ganz kurz sagen, wir reden dann von einem 5-Stunden-Bike-Split, ja, roundabout, ihr abstrahiert das. Und bei 80 Gramm und 5 Stunden ist das eine Aufnahme von 400 Gramm Kohlenhydraten. So weit, so fein. Ja? Beim Laufen können wir uns sicher sein, wir werden die Aufnahme ein Stück weit reduzieren müssen, weil einfach wir beim Laufen nicht ganz so viel verarbeiten können wie beim Radfahren oder zumindest auf Nummer sicher gehen und da tendenziell etwas weniger zuführen. Wovon niemand redet, leider oder wovon viel zu selten gesprochen wird, ist die Kohlenhydrataufnahme in den Tagen vorher. Ja? Ihr habt eine Glykogenspeichergröße von roundabout 400 bis 500 Gramm Kohlenhydraten, die ihr in eurer Muskulatur und zu Teilen in eurer Leber vorfindet. Sorgt also bitte dafür, dass die an den Tagen vor dem Rennen so gefüllt sind, dass ihr morgens beim Schwimmen am Start steht und sagen könnt, ich starte hier mit 100% Akkukapazität. Ja? Und nicht, weil ihr vielleicht an den Tagen vorher zu wenig gegessen habt, mit irgendwie lediglich 70 oder 80% Akkukapazität, weil die 20, 30 verbliebenen Prozentpunkte in der Akkukapazität bei einem Glykogenspeicher von 500 Gramm, könnt ihr euch überlegen, sind am Ende schon mal locker vielleicht 100, 120, vielleicht auch mehr Gramm, die ihr einfach vergessen habt, mit an den Start zu bringen. So, und dann stellt sich nicht die Frage, ob wir 80 oder 90 Gramm in der Stunde aufnehmen, sondern dann haben wir das Problem schon vorher gehabt und müssen einfach sagen, da sind wir so ein bisschen dann in der Idee am Ziel vorbeigeschossen. So, deswegen ist die grobe Richtschnur für die Kohlenhydratzufuhr am Tag vorher, dass eine sinnvolle Kohlenhydratmast, ja, so nennt man es leider, irgendwo so im Bereich zwischen 8, 9, lieber aber 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht liegen sollte. Also der 80 Kilo Athlet hat zur Aufgabe, über den Tag verteilt in etwa 800 Gramm Kohlenhydrate reinzubekommen. Ja, das ist eine Herausforderung. Damit fängt man dann bitte auch nicht an, erst am Tag vor dem Rennen, sondern versucht auch an den Vortagen immer schon so ein kleines bisschen drauf zu achten, dass vermehrt Kohlenhydrate zugeführt werden. Ich würde das Ganze durchaus mir vor Augen führen, was das wirklich bedeutet, weil man stellt dann ja auch schnell fest, dass wir auch genügend, also dass zum Beispiel Kartoffeln zwar in unseren Ideen mit Kohlenhydraten zu tun haben, aber wenn wir uns die Dichte angucken und überlegen, wie viel Kartoffeln wir essen müssten für 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag vorher, ja, das würde wahrscheinlich von der Magenkapazität her nicht funktionieren. Deswegen ist das kein adäquates Mittel. Deswegen läuft es am Ende immer auf sowas wie Reis, Nudeln und Co. hinaus. Ja, und tut mir bitte den Gefallen und achtet darauf, dass ihr vor allen Dingen auch an den Vortagen die Kohlenhydratzufuhr sicherstellt. Ähnlich und sehr stark vergleichbar ist es mit der Flüssigkeitszufuhr. Ja? Auch da reden wir davon, wie viel wir denn jetzt trinken und brauchen wir Salztabletten und so weiter und so fort. Und ich darf schon mal sagen, Hydration ist in den allermeisten Fällen kein Problem, wenn ich dafür gesorgt habe, dass ich wunderbar hydriert in das Rennen gegangen bin. Und um das sicherzustellen, muss ich spätestens 2 Tage vorher anfangen, mich vernünftig mit Flüssigkeit und gerne natürlich nicht destilliertem Wasser, wie in den USA üblich, aber normalem Mineralwasser in irgendeiner Form oder Leitungswasser letztendlich hydriere. Weil da sind ein paar sinnvolle Mineralstoffe drin, die ich dann am Wettkampftag gebrauche. Ungefährer Gradmesser, ich meine jetzt wirklich nur ungefähr, aber immer auch die Urinfarbe am morgendlichen, also beim morgendlichen Gang zur Toilette, ja, über den Tag verteilt, kann ich dafür sorgen, dass die immer klarer wird. Das ist super, das sollte ich dann gerne auch machen. Versucht auch nicht zu viel zu trinken, ja, also als Richtschnur irgendwas im Bereich von 2 bis 3 Litern ist sicherlich schon gut, je nach Außentemperatur, auch da wieder je nach Körpergröße. Ihr müsst jetzt nicht bitte, also oder anders gesagt, achtet bitte drauf, dass ihr es nicht übertreibt, ja, es sollten jetzt nicht 4 oder 5 Liter sein, das ist dann wieder viel zu viel. Da ist dann die Gefahr durchaus groß, dass wir im Zweifelsfall irgendwo eine Hyponatriämie oder auch eine Hypernatriämie haben, je nachdem, wie wir es ausschütten, also zu viel oder zu wenig Natriumhaushalt mitführen. Genau, und deswegen einfach ein solides Trinkverhalten am Tag selber, am Wettkampftag dann auch, also achtet auch, dass da morgens nicht nur Kaffee getrunken wird, sondern auch schon mal ein bisschen Flüssigkeit zugeführt wird. So, und dann seid ihr für den Wettkampftag sehr, sehr gut versorgt. Ob dann in irgendeiner Form oder wie dann die Flüssigkeitsmenge am Tag selber aussieht im Rennen, das ist natürlich jetzt so ein bisschen abhängig auch von der Dauer, als aber auch von den äußeren Bedingungen und Co. Ich persönlich würde mal 2 Varianten fahren. Erstens, überlegt euch irgendeine Menge, wo ihr sagen würdet, ja, damit komme ich gut zurecht. Das habe ich auch im Training unter warmen Bedingungen geübt. Das kommt auch, ja, da habe ich auch im Training die Erfahrung mitgemacht, dass ich danach nicht irgendwie Blasenprobleme bekomme, weil es zu wenig war, dass ich aber auch nicht jede Stunde anhalten muss, weil es zu viel war. Und das, also die Menge, die dann ja wahrscheinlich irgendwo liegt im Bereich von, ich sage jetzt mal, 500 bis 750 Milliliter, so ganz, ganz grob pro Stunde. Und dann der 2. Hebel ist immer das Durstgefühl, ne? Also wenn Durst da ist, dann bitte trinken unbedingt und dafür sorgen, im Zweifelsfall an der Verpflegungsstation auch eine Nummer langsamer zu machen, als dass man mit einem halben Durstgefühl bis zur nächsten Verpflegungsstation warten muss oder so. Sorgt dafür, dass dieses Signal des Körpers irgendwie wahrgenommen wird und dann dem auch entsprechend gehandelt wird, als dass das Durstgefühl dann bestenfalls, ja, ich sag mal, befriedigt wird in der Hinsicht. Genau, also so viel zum Thema Kohlenhydrate und Flüssigkeit als groben Abriss. Ne? Während der Belastung ist das sehr wichtig, gar keine Frage, aber viele vergessen die Vortage und die sind mindestens genauso wichtig, deswegen möchte ich euch an der Stelle dafür sensibilisieren. Ähnlich verhält es sich mit dem Material. Da habe ich einfach die Bitte an euch, setzt im Wettkampf nichts ein, was ihr nicht vorher getestet habt. Mit anderen Worten, testet alles einmal an Material durch, was ihr am Wettkampftag selber ausprobieren möchtet. Das geht von den Carbon-Schuhen über das Sitzpolster im Einteiler bis hin zum Aero-Helm etc. pp. Und auch bis hin zum Flaschenhalter, den ihr gegebenenfalls hinter dem Sitz habt. Ja? Also wenn ihr vorhabt, euch weiß Gott was für einen angeblich aerodynamischen Trinkflaschenhalter hinter den Sattel zu bauen und ihr habt es vorher nicht getestet, dann habt ihr ein ähnliches Problem wie alle die, bei denen wir das gerade im Windkanal testen, die dann vielleicht feststellen, ah okay, ich kann hier ein halbes Watt rausholen oder ein Watt, um dann irgendwann festzustellen, dass ich die Flasche aber überhaupt nicht greifen kann und mir einen Bandscheibenvorfall hole, wenn ich nach hinten greifen möchte und die Flasche aus diesem Halter holen möchte. Und das ist dann nicht die sinnvolle Lösung. Ja? Deswegen baut euer Renn-Setup auf, nehmt auf jeden Fall mal 2-3 Trainingstage, in denen ihr das alles einmal durchtestet. Angefangen, wie gesagt, beim Neoprenanzug, bei der Creme, die ihr braucht, um keine Scheuerstellen am Nacken zu bekommen, etc., um das Ganze einmal durchzuspielen und dann nicht am Wettkampftag böse Überraschung zu erleben. Ich würde nochmal einmal Reifen wechseln üben. Ja, auch da, dass immer passend Ersatzmaterial dabei ist und dass man das vorher auch einmal mal geübt hat. Nicht, dass man ein Rennen im Zweifelsfall abbrechen muss, weil man vielleicht den Tubeless-Schlauch oder was auch immer nicht umgezogen bekommt. Das kann ich immer nur empfehlen. Es wäre schade drum. Und gleichzeitig muss man sagen, hey, wenn einen das mal 10 Minuten Zeit kostet, dann ist das schade. Irgendwie gehört es aber auch zu dem Sport dazu. Und wenn ihr da eine passende Lösung für solche Probleme habt, dann ist das ganz, ganz hervorragend. Tut mir auch den Gefallen. Achtet auf den Aero-Helm, ja, auch, dass ihr den vorher mal ausprobiert habt und im Zweifelsfall immer kurz der Ratschlag von mir, wenn ihr zu einem Rennen fahrt, bei dem es heiß sein könnte am Renntag, Klammer auf, eigentlich bei jedem Rennen im Sommer, egal wo in Europa, also jetzt habe ich noch nicht den Wetterbericht vom Ironman in Hamburg gesehen, aber es wird jetzt sicherlich nicht unendlich heiß sein hier, aber wir haben auch schon Tage in Frankfurt erlebt, am Main und so, wo es wirklich, wirklich heiß war, Rennen in Klagenfurt, die richtig, richtig heiß waren. Und so weiter. Nehmt im Zweifelsfall vielleicht einfach euren Radhelm mit, den normalen Straßenhelm. Der bietet meistens den Vorteil, je nachdem welchen Aerohelm ihr natürlich fahrt, dass man den deutlich besser kühlen kann, also Wasser deutlich besser zwischen die Rillen schieben kann, weil der halt entsprechend nicht so verbaut ist wie ein Aerohelm. Da kommt dann deutlich mehr Luft durch, da kann mehr Wasser durch und das kann in jedem Falle helfen. Klar, das kostet ein paar Watt. In puncto Aerodynamik, gar keine Frage. Aber ich sag mal, wenn ihr euch unsicher seid, ob ihr mit der Hitze gut auskommt, dann habt im Zweifelsfall einfach einen Straßenhelm dabei und scheut euch nicht davor, das zu machen. Ihr könnt euch Bilder von Kona angucken. Da ist das oft genug so, dass auch eine Menge Profis genau auf die gleiche Variante setzen und sagen, hey, lieber nochmal sicher und die letzten 3, 4, 5 Watt jetzt hier vielleicht gerade verlieren, dafür aber entsprechend gekühlt auf den Lauf gehen und nicht irgendwann spätestens in T2 an einem Hitzeschlag leiden. Genau. Super. Dann kommt noch so das Thema Wettkampf oder Rennwoche und Vorbelastung. Und jetzt wird es durchaus speziell. Also zum einen verweise ich nochmal, ich bin mir sehr sicher, dass ich da mal eine Podcast-Folge mit Anna zu aufgenommen habe, wie so eine Rennwoche aussehen kann. Da sind ein paar Tipps drin in puncto Anreise und Co. Ja. Beziehungsweise wie man dann den Trainingsplan in irgendeiner Form auch handhabt und was wichtig dabei ist. Ich darf euch, ohne jetzt selber die Folge nochmal nachgehört zu haben, aber auf jeden Fall den wichtigsten Tipp geben. Macht das alles so in der Wettkampfwoche, wie ihr gefühlt glaubt, dass das der richtige Weg ist. Ja? Der Klassiker, ihr findet im Trainingsplan immer eine Struktur, die in etwa so aussieht, dass die 2 Tage der Vortag vom Rennen relativ ruhig ist und zumeist damit einhergeht, dass das eher ein Tag der aktiven Erholung, vielleicht so ein bisschen Schwimmstrecke checken, wenn man denn möchte und so weiter, weil dann hat man das letzte Mal einen nassen Neo, damit man den am Vorrenntag nicht hat. So, dass der Tag so in etwa so aufgebaut ist und gleichzeitig dann die Vorbelastung, also alles, was so Aktivierung, Muskeltonus herstellen, Warmfahren und so weiter, am Tag vor dem Rennen stattfindet. Voraussetzung ist natürlich auch immer erstmal, dass das organisatorisch funktioniert. Ja, wann ist Bike-Check-In, wann ist Briefing und so weiter. Das muss natürlich alles dazu passen. Und ihr macht es bitte auch so, ihr handhabt das nach der Erfahrung. Meine bescheidene Erfahrung als Coach ist, dass die Variante für die meisten Athleten oder für fast alle derer, die ich betreuen darf, die bessere ist. Wenn ihr aber sagt, nee, am Tag vorher möchte ich einfach nur noch die Füße hochlegen und vielleicht 20 Minütchen locker durch die Gegend rollern, aber nicht mehr irgendwelche Intensitäten fahren und ich verlege das auf 2 Tage vorher zum Beispiel, dann ist das total fein und dann macht ihr alles richtig. Ja, also nehmt den Trainingsplan und meine Notizen, wenn man so will, in der Rennwoche so ein bisschen als Idee, als Anleitung und dann passt euch das bitte so an, wie ihr sagt, dass das besser passt, ja, oder wie ihr aus der Erfahrung wisst, dass das gut funktioniert hat. Vielleicht habt ihr es bei irgendeinem Vorbereitungswettkampf mal getestet, habt so gemacht, wie ich gesagt habe und ihr sagt, okay, das gibt mir jetzt die Zuversicht, dass das funktioniert und das hat sich gut angefühlt, auch wenn ich in puncto Vorbelastung am Anfang so ein bisschen skeptisch war am Tag vorher. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach die Vorbelastung anpassen und sagt, hey, kann ich ja machen mit einer Dreiviertelstunde Radfahren und 20 Minuten laufen, aber ich will dann irgendwie relativ locker Radfahren oder nur so 2-3 Mal für ein kleines bisschen irgendwie für vielleicht 2-3 Minuten irgendwie mit einer höheren Intensität und so weiter. Auch das ist dann total super. Also so wie ihr das Gefühl habt, dass das gut tut, so wie ihr denkt, dass ihr da aus der Vorbelastung Radfahren und Laufen auch irgendwie rausgeht und irgendwie gute Beine habt, hört in jedem Falle auf, wenn die Beine sich dann gut anfühlen, ja, wenn die schön frei gemacht sind und wenn die Spannung da ist und so die positive, die wir dann für einen Wettkampftag brauchen. Und dann habt ihr alles richtig gemacht. So, und wie gesagt, abstrahiert den Plan je nach Anreise und Co. Hört euch in jedem Falle nochmal die Folgen an, wo wir auch darüber sprechen, über die Do's and Don'ts, also dass man halt am Vortag natürlich Dinge isst, bei denen man sich sicher ist, dass man die gut verdauen kann und nicht sich am Wettkampftag wundert, warum man Magen-Darm-Probleme hat, obwohl das Sushi gestern Abend doch so lecker geschmeckt hat, so war es richtig, was man da bei irgendeinem Asiaten bekommen hat, den man vorher nicht kannte und so. Ja, also das ist natürlich nicht gut. Und das Gleiche gilt natürlich auch für jede andere Essensform, ne? Also macht immer bitte nur das in puncto Essen, was wo ihr wisst, dass das sehr, sehr gut funktioniert. Genau. Super. In diesem Sinne, ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch natürlich alles erdenklich Gute. Bleibt gesund, habt viel Spaß und dann auch gerne viel Erfolg. Und genau, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören beim Briefing. Wir hören uns gegebenenfalls zum Live-Q&A. Wir sehen uns gegebenenfalls in Rot zum Beispiel, vielleicht auch in Frankfurt, vielleicht auch in Kona. Je nachdem, wo ihr überall, vielleicht auch in Nizza, je nachdem, wo ihr überall so unterwegs seid. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ich da euch sehe. Macht kurz auf euch aufmerksam, beziehungsweise sagt einmal Hallo. Und ja, ich drücke euch die Daumen, wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.